Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidiblut und ihr hört hier die sechste Staffel der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In den Episoden dieser Staffel geht es dann um den Fußball, aber mehr als nur um den Ball, der über den Platz rollt. Es geht um die Kontraste, die unser geliebtes Spiel prägen. Tradition versus Kommerz, Leidenschaft versus Geschäft, Herzblut versus Marketingstrategien. Freut euch auf meine ganz persönliche Sichtweise auf das Fußballbusiness. Kritisch, nostalgisch und immer mit einer Prise Leidenschaft. Lehnt euch zurück, schwelgt mit mir in Erinnerungen und stellt euch die Frage, war Fußball früher wirklich Rock'n'Roll? Los geht's! Die Episode 99 ist vorerst nun die letzte der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Damit endet die Reise durch sechs Jahrzehnte Profifußballgeschichten, Erlebnisse, Ereignisse in sechs Staffeln. Es ging um Erlebnisse in den 1960ern, unter anderem auch rund um Brigitte Bardot, Gunter Sachs und Alain Delon, um Partys und Sommerfun auf Sylt. Es ging um meine Zeit als nördlichster DJ Deutschlands, um die Zeit als Schneesportlehrer in Österreich in den 1970ern, weiter um Erlebnisse auf unzähligen USA-Reisen ab den 1980er Jahren und wie ich Anfang der 80er kurz davor war, erster Manager bei einem Bundesliga-Club zu werden. Dann in den 1990ern Karriere im Logistik-Business und Planung eines Landhotels und weiter dann in die Selbstständigkeit mit eigenem Logistikunternehmen. Alles verbunden mit sehr vielen Ideen und Visionen. In den 2000ern dann auch noch aufregende Erlebnisse als Nebendarsteller in verschiedenen Daily Soaps. Und immer wieder Reisen in die USA, dann auch die Reisen rund um die Welt auf allen Kontinenten und Weltmeeren. Später dann auch noch als Autor von Büchern über das Fußballbusiness. All diese Erlebnisse waren immer verbunden mit dem Erleben des Profifußballs, aber insbesondere mit dem Erleben und der Leidenschaft zum Rock'n'Roll, dessen Dynamik und Energie diesen vielen Lebenssituationen erst den Spaß und das wirkliche Erleben brachten. Auch wenn das Erlebnis Fußball dabei immer mehr an Authentizität verlor und der Opportunismus, die Selbstherrlichkeit und Arroganz immer mehr in den Vordergrund traten, so ist aber der Rock'n'Roll immer ein lebendiger Begleiter dieses Lebensweges geblieben. So heißt es dann in Folge 19. Wo ist mein Fußball geblieben? Das ist meine persönliche Abrechnung mit dem Opportunismus, der Arroganz und Selbstherrlichkeit und der fatalen Heuchelei des Profifußballs. Und Folge 20 hat dann den finalen Titel, wie ich den Fußball verloren habe, eine persönliche Bilanz nach sechs Jahrzehnten. Damit endet zwar die Zeitreise durch sechs Jahrzehnte, aber der Podcast bleibt weiter online und ist weiterhin jederzeit auf allen relevanten Kanälen mit sämtlichen Episoden von 1 bis 99 abrufbar. Und so kann jederzeit die Retro-Reise ab den 1960er Jahren durch die folgenden Jahrzehnte begonnen werden. Immer auch begleitet vom Lifestyle und Zeitgeist jeder Epoche. Und genau dieser Spirit einer Zeit, die vielleicht noch wesentlich entspannter und unformatierter war, wo das Leben noch live gelebt wurde, statt in virtuellen Räumen, genau diesen Spirit versucht der Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu transportieren. Es geht nicht darum, mit der guten alten Zeit zu moralisieren, es geht einfach darum, Erinnerungen wachzuhalten. Also deshalb viel Spaß beim Reinhören, ob hier in die letzte Episode oder auch in die gesamte Zeitreise.
ist mein Fußball geblieben? Gewinnen ist nicht alles, es ist das Einzige.
Wo war mein Fußball hin? Ich fand ihn nicht wieder. Ich habe meinen Fußball verloren. Der Berufsfußball hatte für mich persönlich über 6 Jahrzehnte Zeit, sich zu einem Business zu entwickeln, nämlich zu einem professionellen Entertainment-Format, das mit klaren Strukturen eine einmalige Performance schafft und den begeisterten Anhängern ein erstklassiges Event. Es sollte eine Symbiose aus Unterhaltung und Sport sein, die das Publikum vereint in der Begeisterung für Erfolg. Es sollte ein ehrlicher und offener Wettbewerb sein. Ein Wettbewerb um Erfolg auf allen Ebenen, sportlich und ökonomisch, mit immer wieder wechselnden Liedern. Er sollte Gestaltungsräume schaffen für die besten Kreativ- und Innovationskräfte. Vielfalt statt Gleichheit sollte die Formel sein. Das Zeitalter der Restriktionen sollte inzwischen schon überwunden sein. Die Freiheit des Marktes sollte die Entscheidungen bestimmen und nicht die fundamentale Ablehnung dieser marktwirtschaftlichen Prinzipien. So etwas folgt dem Sozialismus. Denn wenn ein Club aus unteren Ligen sportlich erfolgreich ist und in die Profiligen aufsteigt, kommt er in die Unfreiheit. Er gibt seine Entscheidungsrechte in eigener Sache an eine Handvoll verbohrter Ideologen ab, die nicht dem Fußball dienen, sondern nur sich selbst. Nun ist das allerdings hier allein meine Sichtweise. Ich weiß, dass viele oder sogar die meisten Anhänger des Fußballs für sich die Erfüllung darin sehen, so wie es ist. Aber mir fehlt eben dieser unabdingbare Wille von allen Clubs, das beste Produkt zu kreieren und dafür alle Opportunitäten nutzen zu können und zu dürfen. Mir fehlt das Wechselseitige und ich sehe nur die Beständigkeit bei denen, die es nie nachhaltig schaffen, also bei den meisten dieser Clubs. Ich für mich wollte immer den Erfolg im Fußball, ich wollte Siege, ich wollte auch Meisterschaften, aber ich wollte auch unterhalten werden. Das hat sich zwar im Laufe des Lebenszyklus immer weiter entwickelt, aber irgendwann ist dieser Fußball dann für mich in die falsche Richtung abgebogen. Zu Beginn war ich auch Teil einer Fankultur, die sich aber da noch als Einheit aller Fußballbegeisterten und der gesamten Anhängerschaft sah und verstand, nicht als Subkultur. Ich kam auch bis dahin noch mit, als sich daraus dann die Hardcore-Fanszene entwickelte, die als sogenannte Ultras sich in besonderer Weise der Unterstützung ihrer Clubs verschrieben haben. Ich konnte diesen Teil des Fußballs aber durchaus ignorieren, weil er nicht meiner Lebensphilosophie entsprach. Was mir schon etwas Kopfzerbrechen machte, war die Frage, wessen Leidenschaft für den Fußball ist authentischer, meine oder deren? Welche Emotionen für den Fußball sind echter? Aber es war mir im Grunde egal, denn ich wusste, wie ich für mich meine Leidenschaft und Emotionen definieren konnte. Und so war es mir auch ziemlich egal, wie andere ihre Leidenschaft für den Fußball und den Club definierten. Was mich aber zunehmend störte, war, dass diese echten Fans sich herausnahmen für alle anderen, und somit auch für mich zu bestimmen, wie sich der Profifußball zu strukturieren hat. Dass diese meinten, sie wären es alleine, die an den Fußball in sich selbst glauben und nicht an den Fußball als Event, Entertainment und eben Geschäft. Dass niemand, der den Fußball liebt, deshalb eine andere Meinung haben dürfe. Das genau ging gegen mein Naturell, und ich verstand es natürlich auch nicht, dass man es als Volkskultur interpretierte, weil das Gründungsdatum eines Clubs einen höheren Stellenwert haben sollte, als anspruchsvolle sportliche und wirtschaftliche Ziele zu definieren. Es war jetzt nicht unbedingt ein Kriterium für mich, mich vom Fußball zu verabschieden, nur weil das deutsche Vereinswesen so fest im Bewusstsein dieser Leute verankert ist, dass diese die Machtstrukturen im Profifußball allein ideologisch betrachten. Wobei ich mir auch nicht sicher war, ob ein Großteil dieser Szene den Begriff Ideologie überhaupt interpretieren kann. Für mich gab es in diesem Geschäft zu viele heuchlerische Sachwalter der deutschen Fußballtradition. Das waren aber genau die, die das Milliardengeschäft der Kommerzialisierung befeuern, die die Tickets kaufen, die die vollkommen überteuerten Merchandising-Artikel konsumieren, die die Abos des PTV bezahlen. Damit signalisiert man doch aber, dass genau dieses Milliardengeschäft so weitergehen soll: mehr Umsatz, mehr Kapitaleinsatz, neue Stars, mehr Spektakel. Und so ist es vollkommen irrational, dass gerade diejenigen, die über den angeblichen Ausverkauf des Fußballs jammern, selbst mit ihren Investitionen in Tickets, TV-Abos, Trikots und Fanartikeln die zunehmende Kommerzialisierung vorantreiben. Diese organisierten Fangruppen, die allenthalben gegen den Kommerz wettern, sind längst Teil dieser Show. Sie sind damit auch Teil der Eventisierung des Fußballs und werden somit selbst in die Inszenierung als antiquierter Teil der Heroisierung mit integriert. Für mich ist das die heuchlerische Wahrheit des Fußballs. Ich musste nun aber über 6 Jahrzehnte mit dem Fußball praktisch ohne Erfolge leben, wenn man einmal die Aufstiege der Roten zurück in die erste Liga ausklammert, denen ja auch immer ein Misserfolg, sprich Abstieg, vorausgegangen war. Vielleicht kann der Pokalerfolg von 1992 als temporärer Erfolg bezeichnet werden, war aber bei weitem nicht nachhaltig. Als ich glaubte, jetzt kommen erfolgreiche Zeiten, nämlich als man die Europa League erreichte, war es aber auch schon wieder vorbei. Ansonsten nur unterstes Mittelmaß. Kann das der Anspruch sein? Diese Frage habe ich sehr oft gestellt. Ich habe angefangen in den 1980ern mich mit dem Thema wirtschaftlicher Erfolg und damit sportlicher Erfolg für Hannover 96 auseinanderzusetzen. Habe für mich persönlich Ideen entwickelt, die ich auch immer wieder nach dort kommuniziert habe. Sicherlich waren diese Ideen zu der Zeit schon sehr utopisch, aber Utopie ist ein Entwurf der Zukunft. Später dann mit Martin Kind haben Mirko und ich immer wieder versucht, unsere Visionen zu transferieren, wobei wir hier sogar vermeintlich auf Zustimmung gestoßen zu sein glaubten. Aber auch dahinter standen keine wahrhaftigen Absichten, sondern dieses Business besteht nur aus Absichtsbekundungen, die aber nie in Handlungsoptionen umgesetzt werden. Und wenn man das dann doch mal versuchte, so wie man unsere Empfehlungen des amerikanischen Marktes mehrmals aufgegriffen hatte, dann hatte man keinen Plan, diese strategisch zu nutzen, sondern setzte alles einfach planlos in den Sand. Wohlgemerkt, es geht beileibe nicht darum, dass meine Meinung zu diesem Thema nun die einzig wahrhaftige ist und dass das, was wir dazu vorgetragen haben, frei von jedweder Kritik sein muss. Im Gegenteil, wir wollten damit nur Denkanstöße geben, wie man überhaupt einmal eine Richtung einschlagen könnte, die den Weg verlässt, der immer nur ins Nichts führt. Und es ging für mich persönlich darum, dass ich nicht nur eine Meinung dazu hatte, sondern diese auch formuliert und untermauert habe. Für mich stand immer fest, Gewinnen ist nicht alles, es ist das Einzige. Und so wollte ich diesen Fußball, der sich Profifußball nannte und somit professionell sein wollte, auch erleben, und zwar mit einem Fußballunternehmen, an dem Unternehmer mit ihrem Invest sich beteiligten, von denen man erwarten dürfte, dass damit dann auch wirtschaftliche Expertise vorhanden sein wird, die Voraussetzungen schafft, dass man so auch sportlichen Erfolg generieren könnte. Ein fataler Trugschluss, wie sich leider bestätigte. Zu so einer Retrospektive gehören dann natürlich auch die Strukturen, die Kosten auslösen, um das Kernprodukt Spielbetrieb eines Profifußballunternehmens überhaupt zum Laufen zu bringen. Da ist der Kader für den Gehälter und Ablösesummen aufgewendet werden müssen, da sind die Personalkosten für Staff und Backoffice und da sind die erheblichen Nebenkosten für die sogenannten Berater. Eigentlich sollten alle Positionen ihre eigene Wertschöpfung generieren, so jedenfalls verstehe ich Wirtschaften. Was ich dabei zunehmend nicht mehr nachvollziehen und verstehen konnte, weshalb die Kosten für den Kader so enorm immer weiter explodierten. Wo waren da die Kennzahlen für den Quotienten zwischen Preis und Leistung? Nach welchen Kriterien wurden die Preise kalkuliert, die man im Einkauf einsetzen musste? Neben den Preisen, die für Gehälter und Ablösesummen inzwischen aufgerufen wurden, für die mir natürlich auch jegliches Verständnis fehlt und ich so etwas somit weder über Tickets noch durch Zahlungen für PTV und Streaming mehr unterstützen werde, war da der Einsatz von Geld ohne Wertschöpfung für die Berater. Es gibt inzwischen ein so schmarotzendes und parasitäres Umfeld beim Profifußball, die alle einfach nur abzocken, ohne jemals auch das Unternehmen weiterzubringen, dass das Business in sich selbst bereits implodiert. Da waren auch die sogenannten Vermarkter, die suggerierten, sie hätten die einzige Expertise, um dem Fußballunternehmen die optimalen Möglichkeiten zur Vermarktung der Rechte und Lizenzen zu bieten. Alles natürlich gegen vernünftige Vergütungen. Ebenfalls so etwas, was ich als Kaufmann nicht nachvollziehen kann, denn neben der Kernkompetenz Spielbetrieb sollte auch Marketing eine originäre und existenzielle Kernkompetenz eines Unternehmen sein, wie ich es ja auch an anderer Stelle explizit beschrieben habe. Dafür behält man die Logistik für die Fanartikel in eigener Obhut, obwohl das nun bestimmt nicht zu den Kernkompetenzen eines Profifußballunternehmens gehören sollte. Daran erkennt man eigentlich, wie amateurhaft ein Profifußballunternehmen arbeitet. Wobei ich meine Sicht auf andere Geschäftsfelder als Einnahmequellen ja schon ebenfalls einschlägig beschrieben habe. Gerade weil man sich in diesem engen, jedwede wirtschaftliche Selbstbestimmung einschränkenden Korsett der Lizenzbestimmungen der DFL zwangsweise bewegen muss, sollte es das Streben sein, die eigenen noch bestehenden Entscheidungsräume zu nutzen, um sich von den Wettbewerbern entscheidend absetzen zu können. Alleinstellungsmerkmale und Innovationsführerschaft wären hierfür die Schlagworte. Die Arroganz dieser Branche besteht aber darin, dass man sich dynamisch, fortschrittlich und zukunftsorientiert sieht, aber für mich war alles eigentlich nur tradiert. Wir brauchen auch keine Besserwisser, wir brauchen Bessermacher. Ich suchte immer noch nach etwas, was mir den Spaß am Fußball zurückbringen könnte, aber es war eine verzweifelte Suche. Was ich fand, waren nur Personen, die mich mit ihren Ansichten vom Fußball immer weiter abkommen ließen. Allen voran der ehemalige Präsident der Frankfurter Eintracht. Eine für mich ideologisch total verbohrte Person, die für mich immer den Eindruck hinterließ, dass er permanent unter Einfluss von bewusstseinserweiternder Substanzen stand. Jemand, der permanent gegen den Kommerz im Fußball wetterte und so etwas wie Brauchtumspflege im Fußball betreiben möchte, aber gleichzeitig den Stadionnamen an das Großkapital verkaufte. Ebenso steht Watzke vom BVB auf der Seite der 50 plus 1 Verfechter. Er bezieht seine Meinung dabei hauptsächlich auf die enorme Anhängerschaft der Westfalen, was seiner Meinung nach vielmehr bei der Verteilung der TV-Gelder Berücksichtigung finden müsste. Also ein Wettbewerb über Mitgliederzahlen. Etwas, was für jeden Amateurverein zwar die Existenz bedeutet, aber für ein Profiunternehmen zur Beurteilung der ökonomischen Performance wohl eher ein Verzweiflungsmerkmal ist. Dann ist da noch Rettich, der 2 Jahre Geschäftsführer der DFL und als Manager bei verschiedenen Bundesliga-Clubs war und nunmehr beim DFB angestellt ist. Auch er ist einer dieser rückwärtsgewandten Verfechter von 50+1, offensichtlich geleitet dadurch, dass er nie als große Koryphäe wahrgenommen wurde. Und natürlich der Präsident von Hannover 96 Kramer, ein Vertreter der aktiven Fanszene, der den 50+1 Antrag von Martin Kind zunächst boykottiert hat und jetzt zurücknehmen will, der aber keinen Plan hat, wie sich der Profifußball finanzieren soll. Der noch nicht mal einen Plan hat, wie sich der e.V. im Breitensportbereich finanzieren soll und der auch keinen Plan hat, wie das Breitensportzentrum des e.V. finanziert werden kann. Alles Leute, die sich immer nur in die eigene Tasche lügen, dass Profifußball allein von der Tradition der Muttervereine lebt. Eigentlich gehören auch Göttlich vom FC St. Pauli und Zingler von Union Berlin zu dieser Gruppe. Doch hier kann man schon fast unterstellen, dass die sehr geschicktes Klientelmarketing betreiben, indem sie sich zu ihren Fans bekennen, in der Erkenntnis, dass aufgrund dieser Fankultur dieser Clubs eben mehr das soziale Abbild herausgestellt werden muss als ein ökonomisches, um so Sponsoren auf dieser Ebene akquirieren zu können. Damit hat man ganz geschickt eine Nische besetzt und die sogenannte Subkultur zum Geschäftsmodell entwickelt. Hier wird Social Marketing zum Selbstzweck. Eine Aufzählung der 50+1 Verfechter ließe sich natürlich noch mannigfaltig fortsetzen. Sie zeigt aber, wie differenziert hier die Meinungen aufeinandertreffen. Nur niemand dieser Gegner lieferte mit seinen Argumenten gegen 50+1 auch Lösungen, wie man den wirtschaftlichen Herausforderungen begegnen könnte, denn die alle bieten um die höchsten Gagen und Ablösesummen fleißig mit und treiben so auch die Preise in die Höhe. Niemand will aber erkennen, dass das Ende der Fahnenstange für wirtschaftliche Expansion über die Gelder, die von den Lizenznehmern für TV und Werbung bezahlt werden, eigentlich schon erreicht ist. Allen fehlt der Horizont. Es ist Angst vor Veränderungen. Eben, die hier weiter der Tradition nachhängen, denen soll diese als historische Fiktion dazu dienen, bestimmte Normen und Strukturen gegenüber einem gegenwärtigen Wandlungsdruck gesellschaftlich zu legitimieren und zu festigen. Dazu zählt auch der gefühlte oder sogar reale Rückgang des Interesses am Bundesliga-Fußball. Auch wenn der noch nicht messbar ist oder offiziell nicht gemessen wird, es ist aber ein Prozess in Gang gekommen, der sich über die nächsten Jahre dynamisch fortsetzen wird. Bei einer Umfrage der Footing-App FanQ in Zusammenarbeit mit dem FC Playfair, im Jahr 2022 unter mehr als 6200 Fußballinteressierten gaben insgesamt 70% an, ihr Interesse am deutschen Oberhaus habe in der abgelaufenen Spielzeit eher abgenommen bzw. stark abgenommen. Die generelle Attraktivität der Bundesliga im Vergleich zu den Vorjahren wurde von 51,1% der Befragten als schlechter oder viel schlechter eingestuft. Und es hilft nicht nur so eine normalisierte Betrachtung, sondern unter anderem auch die Betrachtung von No-Show-Raten. Das sind die Plätze, die trotz Dauerkartenkauf leer bleiben. Hierzu gibt es eine Studie von WHU-Professor Dominik Schreier aus 2019, die feststellt, dass diese Zahl sich inzwischen jährlich erhöht. Das bedeutet auch, weniger Verzehr im Stadion und Kauf von Fanartikeln. Mittelbare Monetarisierungsmöglichkeiten brechen dadurch weg. Dieser schleichende Prozess findet seine Ursache insbesondere auch in der nicht konsequenten Kommunikation der Clubs und Unternehmen, aber insbesondere der DFL. Statt wie in den anderen europäischen Ligen und explizit auch in den US-amerikanischen Ligen den Anhängern gegenüber offen das Primärziel Umsatzgenerierung zu kommunizieren, hält man hierzulande immer noch an der Bewahrung des traditionellen, mitgliedergeführten e.V.-Gedankens fest. Wie krude aber in Deutschland diese Kommerzialisierungsdebatte angegangen wird, zeigt sich an der Vermarktung der Stadionnamen. Keine andere europäische Liga hat derart konsequent die Namensrechte ihrer Arenen kommerzialisiert. Auch die altehrwürdigen Stadionnamen waren einmal Teil der deutschen Fußballkultur. Mit diesen Namen hat man seinerzeit auch die jeweiligen Clubs in unmittelbare Verbindung gebracht. Es war immer eine Symbiose. Aber hier fiel es komischerweise ziemlich leicht, die Tradition aufzugeben. Genau diese Widersprüche sind es, die für mich zeigen, wie planlos und oberflächlich man eigentlich mit dem Begriff Tradition umgeht. Auch so etwas führt zur Entfremdung und zu einer beginnenden Entemotionalisierung. Ein weiteres Indiz, weshalb sich für mich dieser schleichende Prozess des nachlassenden Interesses am Fußball fortsetzen wird, ist mangelnder Wettbewerb. Dass der sportliche Reiz der Bundesliga leidet, wird deutlich sichtbar, wenn man sich die Punkteabstände zwischen relevanten Tabellenregionen im Vergleich zu anderen europäischen Ligen anschaut. Neben dem mangelnden Wettbewerb wird auch die starke Konkurrenz den Prozess des abnehmenden Interesses weiter befeuern. Wenn man nur mal heranzieht, dass die NFL inzwischen ihr Engagement in Deutschland erheblich ausgeweitet hat und nun auch bereits Spiele in München und Frankfurt terminiert hat, so zeigt das, dass man hier einen enormen Markt wahrgenommen hat, der erschlossen werden soll. So arbeitet man inzwischen erfolgreich mit einem TV-Sender zusammen und intensivierte die Reichweitengenerierung in den sozialen Medien. Dazu gibt es auch Zahlen. Die TV-Quote des Super Bowls in Deutschland stieg zwischen 2013 und 2018 um 45%, während die TV-Zuschauerzahlen des DFB-Pokalfinales im selben Zeitraum um mehr als 21% sanken. Hinzu kommt ein Verschieben der Kräfteverhältnisse im europäischen Fußball, wo seit 2013 bis 2021 kein deutscher Club mehr ein Endspiel erreichte, allerdings dann erstmals 2022 wieder. Im Länderkoeffizienten-Ranking der UEFA sind wir nur noch auf Rang 4, hinter England, Spanien, Italien, wobei Frankreich auch inzwischen aufholt. Durch die wesentlich verbesserte mediale Verfügbarkeit, kann man sich durchaus auch die Top-Ligen Europas anschauen. Das ist eine kleine Auswahl an Marktfaktoren, die in der Zukunft das niedergehende Interesse am Fußball hierzulande beschleunigen könnten. Mich hat es ja auch schon erwischt, wobei meine Gründe allerdings noch weitaus vielschichtiger und tiefgründiger sind. Und da ist dann ja auch die DFL. Für mich eine autokratische, selbstherrliche Truppe und vor allem ein perfides opportunistisches Gebilde, die den Fußball allein als Vermarktungsprodukt versteht, sich selbst als reines kommerzielles Unternehmen, aber den Clubs das Recht auf Selbstbestimmung durch die 50+1-Regel abspricht. Diese Truppe steht sogar bei den Fangruppierungen in der Kritik. Inhaltlich geht es unter anderem gegen häufig als fanunfreundlich empfundene, nicht traditionelle Anstoßzeiten oder gegen die zunehmende Vermarktung des professionellen Fußballs. Wie unausgegoren und allein auf den Vermarktungserfolg bezogen diese Festlegungen der Anstoßzeiten sind, zeigt doch, dass man den Kunden von morgen, nämlich den Kindern, überhaupt keine Beachtung schenkt, denn die werden einfach durch Anstoßzeiten nach 20 Uhr ausgeschlossen. Außerdem wird an der DFL kritisiert, dass sie die Interessen der Übertragungsrechte innehabenden Fernsehstationen über die Interessen der hiesigen Fußballfans stelle. Besonders abstoßend für mich war das Verhalten der Verantwortlichen der DFL zu Beginn der Corona-Pandemie. Das strotzte nur so von Arroganz, Egoismus und Überheblichkeit. Ein Verhalten, das ich weder tolerieren kann noch jemals tolerieren werde. Es war abstoßend und menschenverachtend, was man sich dort herausgenommen hatte. Und ich muss das in aller Deutlichkeit so sagen, weil dieses Verhalten mir den letzten Rest an Respekt für die verantwortlichen Personen und an Verständnis für den Profifußball genommen hat. Nun ist es sicherlich einfach, sich einen Club, der Erfolg hat in der Bundesliga zu suchen. Da würde einem die Wahl auch ganz leicht fallen. All diese hier beschriebenen Probleme und Unzulänglichkeiten hätte man dann nicht. Und ich muss sagen, ich habe sehr großen Respekt und auch Ehrfurcht vor den Machern beim FC Bayern. Wie ja schon ausführlich festgestellt, die sind ein Jahr nach den Roten seinerzeit in die Bundesliga aufgestiegen und haben im Grunde mit wesentlich schlechterer Infrastruktur ihr Geschäft begonnen. Und es ist mir auch klar, dass es im Wettbewerb untereinander immer bessere und schlechtere Konzepte und Produkte geben wird. Und wenn man der Schlechtere ist, dann muss man sich fragen, was kann und muss ich anders machen, damit es besser läuft. Sport ist ein Wechselspiel aus Erfolg und Misserfolg. Wenn ich aber nur Misserfolg habe, soll ich dann noch weitermachen? Alles Fragestellungen, die jeder für sich selbst beantworten muss. Es geht hier bei meiner Frage nach Erfolg auch nicht nur um den ersten Platz, es geht um einen der ersten Plätze, denn durch die Konstellation in den internationalen Wettbewerben kann man auch bereits im gehobenen Mittelstand Erfolg haben. Die nationalen Titel haben ja auch keinen wirklichen Stellenwert mehr, sportlich und wirtschaftlich zählen nur noch Spiele auf europäischer Ebene. Also muss das Anspruchsdenken ja nicht bis direkt an die Spitze zielen. Wenn man aber sieht, dass es an den planerischen, visionären, kreativen, innovativen Opportunitäten fehlt, dass weder die Bereitschaft noch das Vermögen vorhanden ist, einmal über den Tellerrand blicken zu wollen, wenn dann auch die Fähigkeit fehlt, Personalentscheidungen in die richtige Richtung zu lenken und kein Mut zur Kontinuität vorhanden ist, dann, ja, dann frage ich mich, was will man dann überhaupt? Für mich sieht das so aus, dass hier immer wieder versucht wird mit den gleichen Mitteln, mit denen ca. 12 bis 14 Clubs in der Bundesliga regelmäßig scheitern, selbst nach vorne zu kommen. Das, was ich hier beschreibe, ist die Situation für einen Anhänger, der auch einmal Erfolg mit dem Team erleben möchte, für das er sich einmal vor Jahrzehnten entschieden hat, als Fußball noch Rock'n'Roll war und noch richtig Spaß gemacht hat. Der Fußball war zwar sehr lange Zeit ein wichtiger Part, aber er war nie der bestimmende Teil meines Lebens, sondern immer nur Begleiter. Neben meinem Freund Peter und den Stones war der Fußball sogar mein längster Begleiter. Ich habe ihm viele schöne Momente zu verdanken, aber im Nachhinein wesentlich mehr nicht so schöne Momente. Ich habe insgesamt viel mehr Niederlagen erleiden müssen als Siege erleben dürfen. Und ich musste mich auch nie fragen, ob ich mich dem Fußball unterordnen soll, denn dazu war mein Leben zu abwechslungsreich. Aber trotzdem war die Zeit mit dem Fußball immer ein Ausgleich zur realen Lebenswirklichkeit. Fußball war trotzdem auch ein Teil meiner regionalen Identität, wobei auch diese nicht gerade die glorreichste ist, denn Niedersachsen steht auch für Korruption, causa zurückgetretener Bundespräsident, causa VW Harz, Betriebsrat, Abgasskandal, causa Schröder Putin, causa Abzocke in Ostdeutschland durch ein Versicherungsmaklerunternehmen, Oberbürgermeister-Affäre Hannover, Ministerpräsidenten-Affäre Glogowski. Es ist nicht sehr viel Gutes geblieben. Und wenn nicht mein Freund Walter mit seinen Biathlon-Heroen durch Olympiasiege, Weltmeisterschaften und Weltcup-Erfolge für etwas sportliche Internationalität gesorgt hätte, dann wäre Niedersachsen erst recht auch in der sportlichen Versenkung verschwunden. Viele halten die Entwicklung des Fußballs über die Jahrzehnte für ein Beispiel der parallelen gesellschaftlichen Entwicklung über diesen Zeitraum. Dem kann ich nun bei weitem nicht zustimmen. Allein schon, wenn man die Gehaltsentwicklung eines Facharbeiters und eines Fußballprofis vergleicht. Noch bedenklicher wird so ein Vergleich mit Personen, die Verantwortung in Forschung, Wissenschaft und Medizin haben, also Menschen, die wirklich etwas Sinnhaftes leisten für die Allgemeinheit. Von Pflegekräften und Sozialberufen hier ganz zu schweigen. Ich denke, auch hier erübrigt sich jeder weitere Kommentar. Es ist dieses Spielerimage, dieser provokante Lifestyle, der mich abschreckt. Es stellt sich ja auch so überhaupt nicht mehr die Frage, was ist angemessen? Ich glaube, selbst die Spieler stellen sich diese Frage nicht. Es sind eben deren Berater und die halten eben unangemessen für angemessen. Die Rechnung ist im Grunde einfach, da immer angemessen oder unangemessen jemand mitverdienen will, werden die Summen eben entsprechend angemessen. Es ist traurig, so ein Resümee ziehen zu müssen, aber es ist meine ganz persönliche Sicht auf die Summe von Fehlentwicklungen, die aber die meisten Personen, die in der Verantwortung stehen, als Erfolge bewerten. So etwas nennt man wohl dann Differenzierung. So etwas führt dann aber auch zu konsequenten Entscheidungen, und die habe ich getroffen. Dieser deutsche Profifußball jedenfalls überschätzt sich maßlos, und ohne echte marktwirtschaftliche Strukturen und ohne offenen wirtschaftlichen Wettbewerb und vor allem mit diesen Personen, mit den maßlos übersteigerten Profilneurosen, bleibt dieser Profifußball ohne Nachhaltigkeit und ohne Profil. Dass ich aber sogar mit so einer Entscheidung und so einer Sichtweise nicht alleine stehe, zeigt ja auch, dass selbst ein Großinvestor wie Klaus-Michael Kühne sich ebenfalls vom HSV bereits innerlich verabschiedet hat. Ich jedenfalls bin froh und glücklich, dass nicht der Fußball mein Leben bestimmt hat, dass meine emotionale Bindung an den Fußball nie so groß war, dass ich lange leiden musste, dass ich mir immer meine Unabhängigkeit vom Fußball bewahrt habe. Ich vermag es nicht festzustellen, ob das allen Anhängern so geht, aber wenn der Fußball für sie eben die einzige Lebensperspektive ist, dann ist das auch so in Ordnung. Davon lebt dieser Fußball noch, aber ich bin dann mal weg und tschüss.
wie ich den Fußball verloren habe, eine persönliche Bilanz nach 6 Jahrzehnten.
Es ist fast schon ein Sinnbild für den Zustand des Profifußballs, wenn sich gestandene Sportreporter wie Frank Buschmann offen von der Branche distanzieren. Wenn jemand, der über Jahre hinweg mit Herzblut und Leidenschaft Spiele kommentiert hat, die Verlogenheit des modernen Fußballs als Grund für seinen Rückzug nennt, dann ist das mehr als nur eine persönliche Entscheidung, es ist ein Alarmzeichen. Auch andere bekannte Moderatoren sprechen inzwischen offen darüber, wie sie die Lust am Fußball verlieren. Sie geben damit etwas zu, was viele von uns Fans schon lange spüren: der Profifußball hat sich in eine Richtung entwickelt, die immer schwerer zu ertragen ist. Auch ich selbst habe diesen schleichenden Prozess über Jahre hinweg durchlebt. In diesem Podcast habe ich versucht, meine ganz persönliche Geschichte dazu zu erzählen. Eine Reise durch 6 Jahrzehnte voller Emotionen, Leidenschaft und letztlich auch wachsender Enttäuschung. Von meinen Anfängen als begeisterter Fan, über die große Liebe zu Hannover 96, bis hin zu dem Moment, an dem ich feststellen musste, ich habe meinen Fußball verloren. Fußball war für mich immer mehr als nur ein Spiel. Es war ein Gefühl von Heimat, Gemeinschaft, Identität. Besonders mein Verein, Hannover 96, war jahrzehntelang ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich habe Siege gefeiert, Niederlagen durchlitten, mich mit anderen Fans gefreut und getrauert. Doch über die Jahre hat sich etwas verändert, nicht nur bei mir, sondern im gesamten Fußballkosmos. Der Profifußball hat den Bezug zu seinen eigenen Wurzeln verloren. Immer wieder wird sich auf die Tradition berufen, wird diese nostalgisch verklärt und als Markenkern beworben. Was mich dabei am meisten stört und was für mich letztlich der entscheidende Punkt war, ist dieser schamlose Opportunismus im Profifußball. Da wird ständig die Tradition bemüht, beinahe schon gebetsmühlenartig. Man verklärt die Vergangenheit, man inszeniert sich als Bewahrer von Werten, von Gemeinschaft, von Fankultur. Aber in Wahrheit ist genau das pure Heuchelei. Denn während man nach außen hin das Bild des ehrlichen, bodenständigen Volkssports pflegt, haben sich die Strukturen längst verändert. Profifußball ist heute ein knallhartes Business. Mehr noch, eine gigantische Industrie, durchkommerzialisiert bis ins letzte Detail. Und an sich wäre das ja gar nicht schlimm, wenn man wenigstens den Mut hätte, dazu zu stehen. Wenn man ehrlich wäre und offen sagt: Ja, Leute, wir sind ein Geschäft, wir leben von Vermarktung, von globalen Märkten, von Sponsoren, von Fernsehverträgen. Aber genau diese Ehrlichkeit fehlt komplett. Stattdessen versucht man, den Fans weiterhin einzureden, dass alles noch so sei wie früher. Dass es noch um die Wurst geht, um Herzblut, um die sogenannte Ehre des Vereins. Aber das ist es längst nicht mehr. Und genau dieses doppelte Spiel, diese Unehrlichkeit, hat mich innerlich immer mehr entfremdet. Das ist Opportunismus in Reinform. Und ich habe gemerkt, das ist nicht mehr mein Spiel, nicht mehr mein Fußball. Diese Entwicklung tut weh, denn sie steht sinnbildlich für das, was passiert, wenn man die eigene Retrospektive verliert. Für mich persönlich ist Fußball heute Geschichte. Eine schöne, bewegende Geschichte voller Erinnerungen, aber eben auch eine Geschichte, die für mich abgeschlossen ist. Ich trauere dieser Zeit nicht mehr nach, sondern blicke mit Dankbarkeit zurück auf die Momente, die mich geprägt haben. Und gleichzeitig weiß ich, es gibt andere Dinge, die für mich nie ihren Zauber verlieren werden. Rock'n'Roll, zum Beispiel. Denn während der Fußball sich selbst verraten hat, bleibt Rock'n'Roll für mich ein Symbol für Authentizität, Leidenschaft und Rebellion. Und wie es so schön heißt:
Rock'n'Roll will never die.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir fast am Ende dieser Reise angekommen, am Ende meiner Retro-Story, die ich bewusst unter das Motto gestellt habe: als Fußball noch Rock'n'Roll war. Erzählt wurden Geschichten, Erlebnisse, Ereignisse in nunmehr 6 Staffeln mit jeweils ca. 10 bis 25 Episoden, die jeweils eine Epoche umfassten. Es ging um Erlebnisse in den 1960ern, unter anderem auch rund um Brigitte Bardot, Gunter Sachs und Alain Delon, um Partys und Sommerfun auf Sylt. Es ging um meine Zeit als nördlichster DJ Deutschlands, um die Zeit als Schneesportlehrer in Österreich in den 1970ern. Weiter um Erlebnisse auf unzähligen USA-Reisen ab den 1980er Jahren und wie ich kurz davor war, erster Manager bei einem Bundesliga-Club zu werden. Dann in den 1990ern Karriere im Logistikbusiness und Planung eines Landhotels und weiter in die Selbstständigkeit mit eigenem Logistikunternehmen. Alles war verbunden mit sehr vielen Ideen und Visionen. In den 2000ern dann auch noch aufregende Erlebnisse als Nebendarsteller in verschiedenen Daily-Soaps und immer wieder Reisen in und durch die USA. Dann auch die Reisen rund um die Welt, auf allen Kontinenten und Weltmeeren. später dann auch noch als Autor von Büchern über das Fußballbusiness. All diese Erlebnisse waren immer verbunden mit dem Erleben des Profifußballs, aber insbesondere mit dem Erleben und der Leidenschaft zum Rock'n'Roll, dessen Dynamik und Energie diesen vielen Lebenssituationen erst den Spaß und das wirkliche Erleben brachten. Auch wenn das Erlebnis Fußball dabei immer mehr an Authentizität verlor und der Opportunismus, die Selbstherrlichkeit und Arroganz immer mehr in den Vordergrund traten, so ist aber der Rock'n'Roll weiter ein lebendiger Begleiter dieses Lebensweges geblieben. Ein Weg, der auch immer begleitet war vom Lifestyle und Zeitgeist jeder Epoche. Und genau dieser Spirit einer Zeit, die vielleicht noch wesentlich entspannter und unformatierter war, wo Leben noch live gelebt wurde, statt in Virtual Rooms, genau diesen Spirit versucht der Podcast als Fußball noch rocken. Roll war zu transportieren. Es geht nicht darum, mit der guten alten Zeit zu moralisieren, es geht einfach darum, Erinnerungen wach zu halten, um vielleicht sich auch einmal analog wieder ins Leben zurückzubeamen. Der Profifußball, wie er heute existiert, ist nicht mehr meine Bühne. Zu viel Opportunismus, zu wenig Ehrlichkeit, zu viele inszenierte Emotionen, zu wenig echte Geschichten. Man hat versucht, uns Fans weiß zu machen, dass noch alles beim Alten sei. Doch wer genau hinschaut, erkennt, es ist längst vorbei. Die Seele des Spiels ist verloren gegangen. Ich blicke trotzdem ohne Bitterkeit zurück. Fußball war ein großer Teil meines Lebens, er hat mich geprägt, er hat mir viele unvergessliche Momente geschenkt. Aber jetzt ist es an der Zeit, weiterzuziehen. Rock'n'Roll bleibt. Rock'n'Roll ist roh, ehrlich, unperfekt und gerade deshalb lebendig. Für mich ist es das Symbol dafür, dass Leidenschaft nicht käuflich ist und echte Emotionen nicht inszeniert werden müssen. Ich danke euch von Herzen, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt. Für euer Ohr, eure Gedanken, eure Zeit. Das hier war die letzte Episode von Als Fußball noch Rock'n'Roll war und so viel sei noch gesagt, das ist kein Abschied mit Wehmut, sondern ein Abschied in Klarheit. Macht's gut und vergesst nie,
Rock'n'Roll will never die.